Hallo und herzlich willkommen hier bei Mama über Nacht, dem Podcast zum Abenteueradoption, zum großen Abenteueradoption. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, vor allem nach der langen Pause, die es jetzt gegeben hat. Und dass ihr immer noch mit uns seid und Interesse daran habt, wie unser ganz individuelles Abenteuer Adoption verlaufen ist. Folge 7 beschäftigt sich mit einer Zeit, die jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich hier in dieses Mikro reinspreche, eigentlich schon relativ lange zurückliegt. Stellenweise habe ich auch drüber gesprochen, dass es eigentlich die schlimmste Zeit oder eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben war. Und vielleicht hat es auch deswegen noch ein kleines Stückchen länger gedauert, bis diese Folge hier online gegangen ist. Denn man ist einfach nicht jeden Tag in der Verfassung, über solche Zeiten zu sprechen und sich so aktiv daran zurückzuerinnern. Trotz allem ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Geschichte und die soll hier auf jeden Fall ausführlich Platz finden. Und wer jetzt nur Bahnhof verstanden hat und richtig verwirrt ist, dem kann ich nur sagen, keine Sorge, setz dich hin, mach dir einen Tee oder ein Kaltgetränk deiner Wahl. Wir entwirren das Knäuel gleich jetzt. Nachdem sich Folge 6 eher so mit den, ich möchte sagen, gefühlten Problemchen nach Aufnahme eines Adoptivkindes beschäftigt, kommen wir heute zu den knallharten Fakten. Und damit meine ich vor allem so Sachen wie Gesetzestexte, Vorgaben, Zuständigkeiten und Termine. Und obwohl das alles ziemlich trocken und langweilig klingt, kann ich euch bestätigen, dass es auf jeden Fall nicht langweilig war und auch ziemlich emotional wurde. Dreh- und Angelpunkt dieser Podcast-Folge ist im Grunde genommen ein einziger Termin beim Notar. Dieser Termin ist für die leiblichen Eltern bestimmt und dort geben sie im besten Falle mit ihrer Unterschrift noch einmal das Einverständnis dazu, dass ihr Kind zur Adoption freigegeben werden kann. Wieso sage ich nochmal? In vielen Fällen ist es so, dass es, bevor überhaupt diese ganze Vermittlungsmaschinerie anläuft, also potenzielle Adoptiveltern für ein Kind gesucht werden, ein Termin zwischen den leiblichen Eltern und dem Jugendamt stattfindet. Bei der Gelegenheit versichert sich das Jugendamt sozusagen, ob es auch wirklich der Wunsch der leiblichen Eltern ist, das Kind zur Adoption freizugeben, holt sich also eine Art Auftragsbestätigung ab, wenn man so möchte. Ob das Ganze mündlich oder schriftlich passiert, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich weiß bloß, dass es so eine Art von loser Willenserklärung gibt, die aber rechtlich auf keinen Fall irgendeine Art von Konsequenz oder Verbindlichkeit hat. Ich erinnere euch an dieser Stelle nochmal daran, dass ich hier im Podcast gerne generisch von leiblichen Eltern spreche, aber es von Fall zu Fall wirklich total unterschiedlich sein kann, welche Akteure da überhaupt auf der Spielfläche erscheinen. Also ganz oft ist es so, dass es sich eigentlich nur um die leibliche Mutter dreht und der leibliche Vater unbekannt ist oder nicht so sehr in diese Prozesse involviert. Aber leibliche Väter haben genau dieselben Rechte und Pflichten wie leibliche Mütter und deswegen ist es sozusagen ein Gesamtpaket und ich verwende daher gerne diesen Begriff. Ihr wisst wahrscheinlich inzwischen, Adoptionen sind super individuell und deswegen kann es auch sein, dass dieses Gespräch und diese Absichtserklärung überhaupt nicht stattfinden. Das ist auch gar nicht schlimm, denn das eigentliche, verbindliche und wichtige passiert beim Notar. Und wenn die leiblichen Eltern dort unterschreiben, dann hat das rechtlich sehr viele Konsequenzen. Ab diesem Zeitpunkt treten die leiblichen Eltern alle Rechte und Pflichten des Kind betreffend ab. Danach bekommen nicht die Adoptiveltern sofort das Aufenthaltsbestimmungsrecht und Sorgerecht und all diese ganzen Verantwortlichkeiten übertragen. Was dann passiert, erkläre ich euch später in dieser Folge noch. Im Moment will ich euch gerne noch zwei wichtige Sachen zu diesem Notartermin erklären. Wenn es sich um ein neugeborenes Kind handelt, dann gibt es für die leibliche Mutter, also die, die gerade eben erst ein Kind bekommen hat, eine gewisse Schutzfrist. Ich glaube, dass die gar nicht spezifisch auf Adoptionen nur angewendet wird, sondern allgemein sind Frauen, die vor kurzem ein Kind bekommen haben, innerhalb eines 8-wöchigen Schutzzeitraums. In diesem Schutzzeitraum können sie keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Also ich glaube auch nicht sowas wie Testamente machen oder Häuser kaufen oder eben Kinder zur Adoption freigeben. Das hängt damit zusammen, dass nach so einer Geburt im Körper ziemlich krasse Dinge passieren und Hormone in Wallung sind und man allgemein wahrscheinlich in einer sehr, sehr besonderen Phase ist im Leben und deswegen eventuell leicht auch mal Dinge beschließen könnte, die man hinterher bereut. Und davor sollen die Frauen, die vor kurzem ein Kind bekommen haben, bewahrt werden. Bedeutet für Adoptiveltern aber eben auch, dass sie mindestens 8 Wochen warten müssen, bis beim Notar ganz klipp und klar geklärt werden kann, dass die leiblichen Eltern ihre Rechte und Pflichten abtreten. Bis zu diesem Notartermin haben die leiblichen Eltern die Möglichkeit, es sich nochmal anders zu überlegen. Also sie können sich beide oder auch nur eine Partei jederzeit beim Jugendamt melden und dort glaubhaft erklären, dass sie es sich anders überlegt haben und können dann das Kind zurück in die leibliche Familie holen. Auch hier gibt es natürlich, je nach individuellem Fall, eventuell ein paar Hürden, aber generell sind die Chancen ziemlich gut, dass das Kind dann auch binnen weniger Stunden die Familie wechselt. Das ist eine total wichtige Regelung, denn wie ich gerade erklärt habe, es muss natürlich die Möglichkeit geben, sich umzuentscheiden. Aber für die Adoptiveltern heißt das eben auch eine große Portion Unsicherheit. Es kann quasi jederzeit ein Anruf kommen mit der Information, dass das Kind zurück in die leibliche Familie geht. Es gibt kein Netz. Keinen doppelten Boden. Darauf wird man auch im Bewerbungszeitraum öfters hingewiesen, dass es diese Fälle gibt. Sie sind nicht häufig, aber sie kommen vor. Man muss quasi immer darauf gefasst sein, dass das passieren kann und man das Kind auch ziemlich schnell wieder gehen lassen können muss. So viel zur Theorie. In der Praxis hat sich das Ganze für uns teilweise schon echt filmreif dargestellt. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir unseren Anruf erhalten hatten, war unsere Sachbearbeiterin im Urlaub. Das heißt, wir haben die ganze Informationsphase und das Kennenlernen mit Herrn Nison und auch die Tage danach mit einer Vertretung durchgestanden. Und da meine ich wirklich, was ich sage, denn schon in dieser Phase gab es bei uns das erste kleine Mini-Drama, das uns alle ziemlich aufgewirbelt hat. Für einen kurzen Moment schwebte auch in dieser Situation die Angst mit, dass wir Herrn Nison sofort wieder abgeben müssen. Und wir sprechen da über ein Mini-Drama, das wirklich wenige Stunden nach dem Kennenlernen stattgefunden hat. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich euch an dieser Stelle nicht genau erzählen kann, was passiert ist. Das ist tatsächlich der Bereich der Adoption, der über meine Geschichte hinausgeht. Und deswegen kann und will ich den hier im Podcast und auch auf meinem Instagram-Profil nicht im Detail erzählen. Aber ihr könnt euch schon mal merken, den ersten kleineren Aufregermoment haben wir im Endeffekt gut überlebt, sind dann fröhlich mit Herrn Nison nach Hause umgezogen und haben wenig später Besuch von unserer Sachbearbeiterin erhalten. Normalerweise sind die ersten Hausbesuche nach der Aufnahme eines Kindes relativ zeitnah geplant, aber durch den Urlaub unserer Sachbearbeiterin hat das für uns ein bisschen gedauert. Das hieß wiederum aber auch, dass zum Zeitpunkt des Hausbesuchs bereits ein Notartermin vereinbart war. Die Stimmung bei diesem Termin war wirklich ausgesprochen gut. Alle waren happy darüber, dass es uns so gut geht, dass Herr Nison sich so top entwickelt. Und das Tüpfelchen auf dem i war natürlich der Notartermin, der da in wenigen Wochen schon am Horizont winkte. In diesem Mindset haben wir uns also voneinander verabschiedet. Und jetzt kommt die Stelle in der Geschichte, die, nehmen wir mal an, unser Leben wäre ein Film, man im Drehbuch nicht dramaturgisch besser hätte festhalten können. Ungelogen, wenige Minuten nachdem die Sachbearbeiterin die Tür hier ins Schloss hat fallen lassen, klingelte mein Handy und ich dachte erst noch, sie hat vielleicht irgendwas bei uns vergessen. Aber ich habe schon in den ersten Millisekunden an ihrer Stimme wahrgenommen, dass die gute Stimmung, mit der wir uns verabschiedet haben, wie weggeblasen war. Sie hat uns gefragt, ob wir Zeit haben, am nächsten Morgen direkt nochmal im Jugendamt vorbeizuschauen. Ich war natürlich total verwirrt und sie hat am Telefon nur einen kleinen Teil der Informationen weitergegeben. Wir haben aber schon so viel erfahren, dass der Notartermin wohl wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Nach einer ziemlich schlaflosen Nacht für uns alle drei sind wir ganz zeitig am nächsten Morgen zum Jugendamt aufgebrochen und haben dort die Details erfahren. Alles in allem war es eine sehr verwirrende Situation und keiner wusste so richtig die Informationen zu deuten, auch die MitarbeiterInnen vom Jugendamt nicht. Aber der Notartermin war auf jeden Fall mit einem dicken, fetten, roten Fragezeichen versehen. Und weil eben auch die Sachbearbeiterinnen so emotional und verwirrt waren, war es, glaube ich, für uns selber nochmal viel schlimmer. Weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass die MitarbeiterInnen im Jugendamt schon einiges gesehen und gehört haben und ziemlich abgehärtet sind, was in Anführungszeichen Komplikationen im Ablauf angeht. Und wir sind an diesem Morgen sehr, sehr verwirrt und sehr, sehr ängstlich aus dem Jugendamt auf die Straße getreten. In den Wochen danach haben wir uns in einem wirklich sehr anstrengenden Schwebezustand befunden. Es gab nicht viele neue Informationen und wir mussten, wie gesagt, damit rechnen, dass eventuell stündlich der Anruf kommt und wir Herrn Nison wieder abgeben müssen. Wie schon gesagt, wir sind immer ganz transparent darüber aufgeklärt worden, dass es die Möglichkeit eben gibt und dass wir uns auch darauf einstellen müssen, dass sowas passieren kann. Aber wenn es einen dann wirklich trifft und so eine große Unsicherheit über dem kompletten Alltag schwebt, dann ist das schon nicht leicht auszuhalten. Vor allem, wenn man bis zu diesem Zeitpunkt schon einen langen und beschwerlichen Weg zurückgelegt hat. Wir haben natürlich versucht, uns oft daran zu erinnern, dass selbst wenn es zum Äußersten kommt und Herr Nison zurück in seine leibliche Familie geht, wir zumindest für eine gewisse Zeit und eine Zeit, in der Herr Nison eben keinen Platz in dieser Familie hatte, wir ihm einen Platz geboten haben und unser Bestmögliches getan, damit er bei uns eine gute Zeit hat. Das ist natürlich nur das, was im Kopf stattfindet, im Herz und in den Emotionen, keine Ahnung, wo die sonst noch so im Körper rumschwören, da war natürlich noch einiges anderes los. Der Papa über Nacht hatte in den ersten Wochen Elternzeit eingereicht und ist dann wieder halbtags in den Job eingestiegen. Das hat bedeutet, dass ich für eine ganze Zeit lang vormittags mit Herrn Nison alleine zu Hause war und dass dann ab dem frühen Nachmittag wir zu dritt unseren Alltag verbringen konnten. Und ich erinnere mich ganz deutlich daran, dass ich immer nur gehofft habe, wenn das Jugendamt anruft und falls diese Nachricht kommt, dass es dann bitte, bitte nicht vormittags passiert, bitte nicht an einem Zeitpunkt, zu dem ich alleine zu Hause sitze und niemanden habe, der mich hier direkt auffangen kann, alle meine anderen Freunde wahrscheinlich auch auf der Arbeit sind. Davor hatte ich irgendwie am allermeisten Panik. Jedes Mal, wenn mein Handy geklingelt hat, habe ich einen halben Herzinfarkt bekommen. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Und auch sonst hat das ganze Thema unseren Alltag ziemlich eingeschränkt. Ganz lang habe ich mich nicht getraut, Kleidung oder Spielzeug für Herrn Nison zu kaufen, die über die Sachen hinausgehen, die wir wirklich akut aktuell brauchen. Und wie oft wir einfach mit unseren Freunden zusammensaßen und die Situation durchgesprochen haben, versucht haben, Interpretationen zu finden und Prognosen für die Zukunft. Also wir haben Stunden damit zugebracht, die ganzen Konstellationen auseinanderzunehmen und irgendetwas zu finden, an dem wir uns festhalten können und mit dem wir das Gefühl haben, die Situation unter Kontrolle zu haben. Kontrolle war das, was wir in dieser Zeit auf jeden Fall am allerwenigsten über irgendetwas hatten. Abgesehen von der gefühlten Unsicherheit in dieser Phase war natürlich auch das Jugendamt in Alarmbereitschaft. Das hieß, dass wir eigentlich keine Ausflüge über die Stadtgrenze hinaus hätten machen dürfen. Es musste sichergestellt werden, dass wir innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit in der Lage wären, quasi zum Jugendamt zu fahren und Herrn Nison zu übergeben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dann ist es sehr schwer, einen normalen, unbeschwerten Alltag zu leben. Ganz besonders geholfen hat uns da unsere Hebamme. Die hat natürlich die Umstände mitbekommen und natürlich hatte unsere emotionale Verfassung auch Auswirkungen auf Herrn Nison. Und die Hebamme hat uns geraten, dass wir eine gewisse Zeit, ich weiß nicht mehr, ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde pro Tag, dafür reservieren, über das Thema nachzudenken oder uns eben mit Freunden zusammenzusetzen und Sherlock Holmes-mäßig an der Situation herumzudoktern und zu schauen, ob wir nicht noch irgendwelche neuen Erkenntnisse gewinnen. Ja, einfach die Situation zu verarbeiten im Endeffekt. Also für diese Sachen sollten wir einen festen Zeitslot reservieren und die anderen Stunden am Tag wirklich versuchen, nicht ständig dieses Thema zu bearbeiten und nicht ständig darum zu kreisen und zu überlegen, was kann, warum und wie passieren. Wir durften in dieser Zeit auch zwei kleine Ausflüge über die Stadtgrenzen hinaus tatsächlich machen, zu zwei Familienfesten, was uns auch wahnsinnig gut getan hat. Trotzdem waren es wirklich sehr kräftezehrende Wochen und Monate. Der erste Notartermin ist tatsächlich geplatzt und es gab in den folgenden Monaten dann immer wieder Anläufe und Versuche, ja, einfach nur die Situation für alle Beteiligten zu klären. Es war wirklich wie im Drehbuch. Manchmal war das Ziel schon so kurz vor Augen und dann haben wir wieder 3 Schritte zurückgemacht und dann gab es doch wieder Hoffnung und dann wurde sie wieder enttäuscht. Irgendwann kam dann der Punkt, an dem das Jugendamt gesagt hat, okay, wir müssen damit rechnen, dass die Unterschriften beim Notar eventuell niemals kommen werden. Und dann kommt Plan B ins Spiel.
Hallo, Mama über Nacht aus dem Schnitt hier. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Ich muss euch leider die traurige Mitteilung machen, dass es ein Teil der Audioaufnahmen diesmal nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt geschafft haben. Die sind also irgendwo verschütt gegangen und ich gebe mein Bestes, euch jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Plan B zu geben. Super professionell hier mit meinem eingebauten Mikrofon und ich habe mir natürlich den perfekten Zeitpunkt mit ein von ungefähr 3 Sommerregen, die hier dieses Jahr übers Land ziehen, rausgesucht. Aber ich hoffe, ihr könnt mir die Audioqualität verzeihen. Also, wir waren stehen geblieben bei Plan B. Plan B ist eine Möglichkeit, die natürlich nicht speziell für uns konzipiert wurde, sondern die hat Niet und Nagel und Hand und Fuß in Gesetzestexten. Die kann ich hier jetzt nicht zur Gänze wiedergeben, aber euch sicherlich grob erklären, was es mit dem sogenannten Ersetzungsverfahren auf sich hat. Bei diesem Verfahren entscheidet ein Gericht irgendwann, dass die Unterschrift der leiblichen Eltern oder eines Elternteils nicht mehr länger notwendig sind. Diese Entscheidung muss das Gericht natürlich gut begründen können. Ein Grund kann beispielsweise sein, dass man aus dem Verhalten der leiblichen Eltern ablesen kann, dass Gleichgültigkeit oder Desinteresse gegenüber dem Kind besteht oder dass die Pflichten gegenüber dem Kind anders grob verletzt worden sind. Eine andere Begründung kann aber auch in der psychischen Verfassung eines Elternteils liegen. Für ein Ersetzungsverfahren muss man viel Sitzfleisch mitbringen. Es wird mehrfach und andauernd versucht, die leiblichen Eltern zu kontaktieren, zu einer Reaktion zu bewegen oder, wenn zum Beispiel die Adresse nicht bekannt ist, eben zu ermitteln, wo sie sich gerade aufhalten. Außerdem gibt es sehr lange Fristen und ihr könnt euch vorstellen, bei dieser Menge an Bürokratie spricht man da über einen sehr langen Zeitraum, auf den man sich einfach einstellen muss. Total verständlich, denn es muss natürlich nachweisbar und sichergestellt sein, dass alles Menschenmögliche, naja, nicht ganz, aber dass ziemlich viel probiert wurde, um sicherzustellen, dass man wirklich diese Unterschriften ersetzen kann und festlegen kann, dass sie nicht mehr benötigt werden. Ohne Ersetzungsverfahren kann man sich ganz grob darauf einstellen, dass nach ungefähr 1 Jahr eine Adoption bei Gericht beantragt werden kann. Mit Ersetzungsverfahren dauert das Ganze natürlich um einiges länger. Und bevor ich zurück ins Studio gebe, möchte ich euch gerne noch darauf hinweisen, dass es noch andere Adoptionsformen gibt, über die wir hier im Podcast noch nicht so oft gesprochen haben. Zum Beispiel vertrauliche oder anonyme Geburt oder ein Kind, das aus der Babyklappe kommt. Nicht immer, aber ziemlich oft ringt man in diesen Situationen um genau die Antworten, die im Ersetzungsverfahren beantwortet werden. Mit dieser kleinen Randnotiz weiter im ursprünglichen Text.
Das waren die Umstände, auf die wir uns nach mehreren Monaten eingestellt haben. Aber unser Adoptionsdrehbuch wäre kein filmreifes Drehbuch, wenn nicht irgendwann das Telefon geklingelt hätte. Für uns komplett überraschend gab es dann doch die Unterschriften beim Notar. Wie wir im Nachhinein erfahren haben, gab es in der Woche davor nochmal ein wirklich GZSZ-würdiges Showdown. Wieder viele Situationen zwischen Hoffen und Bangen und wir sind bis heute dem Jugendamt sehr dankbar, dass wir erst im Nachhinein von all dem erfahren haben. In einem filmreifen Drehbuch hätte jetzt wahrscheinlich auch gestanden, dass wir nach dem Anruf sofort mit Sekt anstoßen und eine mega Party schmeißen, aber das hat eine ganze Weile gebraucht, bis diese Information erstmal angekommen ist. Also wir konnten es gar nicht glauben, weil wir so überhaupt nicht mehr mit dieser Möglichkeit gerechnet haben. Erst nach und nach und in kurzen Augenblicken innerhalb unseres Alltags kam an, was da passiert ist. Auf einmal hatten wir eine Perspektive miteinander. Wir konnten uns auf ein gemeinsames Weihnachtsfest freuen. Ich konnte Kleidung für die nächste Jahreszeit ins Auge fassen und so weiter und so fort. Mit der Unterschrift beim Notar ist die Adoption aber noch lange nicht abgeschlossen. Dann beginnt eine Zeit, in der ein vom Jugendamt beauftragter Vormund sämtliche Entscheidungsgewalt übertragen bekommt. In unserem Fall war danach aber alles viel entspannter. Wir durften die Stadt über die Stadtgrenzen hinaus jederzeit verlassen, mussten nur unserem Vormund per E-Mail mitteilen, wann und wohin wir fahren. Solange die Adoption noch nicht abgeschlossen ist, kommt der Vormund oder die Vormündin auch bei Dingen wie dem Betreuungsvertrag für die Kita oder der Tagespflege ins Spiel. Und wenn wir jetzt den Worst Case annehmen, dass das Kind einen Unfall hat oder eine OP braucht, dann muss auch immer der Vormund konsultiert werden und trifft im Endeffekt die medizinischen Entscheidungen. Das geht bis hin zu banaleren Punkten wie Impfungen. Irgendwann haben wir dann einen Brief bekommen mit den Kontaktdaten unserer Vormündin. Wir haben, ich glaube, innerhalb der Adoptionspflegezeit vielleicht 3-4 Mal miteinander telefoniert und sie war einmal hier zu Hause zum Hausbesuch. In der Theorie sind sehr viel mehr Berührungspunkte mit Vormund oder Vormündin geplant. Aber die Damen und Herren haben auf jeden Fall einen ziemlich krassen Workload von dem, was ich so mitbekommen habe. Und außerdem gab es zu dieser Zeit noch ziemlich strikte Corona-Kontaktbeschränkungen, sodass sich das bei uns eben wirklich auf ein Minimum beschränkt hat. Böse waren wir da jetzt nicht drüber. Für uns war in erster Linie wichtig, dass Herr Nison einen Platz hatte, an dem er wirklich langfristig sein konnte. Natürlich auch, dass wir mit einer viel größeren Sicherheit planen und agieren konnten und die geringen, Einschränkungen möchte ich es fast gar nicht nennen, die durch den Vormund entstanden sind, die waren wirklich einfach kaum der Rede wert. Das klingt vielleicht jetzt auch so, als ob man mit der Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamtes gar nichts mehr zu tun hat. Aber auch die SachbearbeiterInnen dort müssen ihre Akte weiterführen und man hat regelmäßig Kontakt. Auch die Entscheidung darüber, wann die, und hier zitiere ich, angemessene Pflegezeit zu Ende ist und man beim Familiengericht die Adoption beantragen kann, obliegt der Adoptionsvermittlungsstelle beim Jugendamt. Nach ungefähr einem Dreivierteljahr haben wir einen Anruf bekommen von unserer Sachbearbeiterin und der Einladung, einen besonderen Hausbesuch stattfinden zu lassen. Dieser Termin sollte nicht bei uns zu Hause, sondern im Jugendamt stattfinden. Zu diesem Termin haben wir wieder ein bisschen erzählt, wie es uns so geht, was wir geplant haben, ob und wann Herr Nison in Betreuung gehen soll und so weiter. Und ja, im Laufe dieser Zeit kamen tatsächlich alle MitarbeiterInnen der Adoptionsvermittlung einmal im Büro vorbei und haben Herrn Nison bestaunt und haben gesagt, dass er auf jeden Fall schon richtig gewachsen ist und na, was man halt so sagt zu kleinen Kindern, wenn man sie nach längerer Zeit mal wieder sieht. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut über das Interesse und dass alle sich so mit und für uns gefreut haben. Im Rahmen dieses Termins haben wir dann erfahren, dass wir auch so langsam den letzten Schritt der Adoption einleiten können. Der besteht darin, dass man beim Familiengericht die Adoption beantragt. Was das im Einzelnen bedeutet, erzähle ich euch gern beim nächsten Mal. Und weil das auch der finale Schritt von Herrn Nisons Adoptionsgeschichte ist, würde ich die nächste Folge gerne auch dafür nutzen, noch eventuell offen gebliebene Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn es Dinge gibt, die aus den letzten Folgen noch nicht so ganz klar geworden sind oder ich eventuell noch gar nicht so besprochen habe, dann lasst mich das doch gerne wissen. Ihr könnt mir schreiben, entweder auf Instagram, mein Profil dort heißt mama_ueber_nacht oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail an mama_ueber_nacht@gmx.de. Die Situation bei Herrn Nison ist mittlerweile nied- und nagelfest geklärt und wir haben ihn rechtswirksam adoptiert. Aber vor ein paar Monaten haben wir total überraschend einen weiteren Anruf bekommen und seitdem sind wir zu viert. Herr Nison hat eine kleine Schwester bekommen, Frau Nana. Theoretisch hätte der Notartermin für Frau Nana schon längst stattfinden können, aber auch jetzt in der zweiten Runde ist viel Geduld gefragt. Ich gehe ehrlich gesagt fast davon aus, dass wir dieses Mal noch ein Stück länger als bei Herrn Nison warten müssen, bis die Verhältnisse wirklich einigermaßen sicher geklärt sind. Trotzdem ist aktuell vieles anders. Vielleicht sind wir ein bisschen erfahrener mit dererlei Drucksituationen. Vielleicht ist es aber auch die etwas veränderte Ausgangssituation. Wir haben natürlich keine hundertprozentige Sicherheit und man muss ehrlicherweise natürlich immer mit allem rechnen. Aber die Situation fühlt sich nicht mehr ganz so drehbuchmäßig dramatisch an wie damals bei Herrn Nison. Wir sind also meistens froher Dinge und die Anspannung, die wir vor ein paar Jahren gespürt haben, ist jetzt nur marginal im Alltag präsent. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht vorwegnehmen, denn Frau Nana bekommt natürlich ihre ganz eigenen Podcast-Folgen und ihr alle Details dieser wirklich unfassbar verrückten Überraschung. Für heute sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, mir Fragen zu schicken, wenn ihr welche habt, und wenn ihr mögt, hinterlasst diesem Podcast gerne eine Bewertung oder empfehlt einem Freund oder einer Freundin hier mal reinzuhören, wenn ihr denkt, das könnte was für diese Person sein. Ich hoffe, die nächste Folge lässt nicht ganz so lange auf sich warten. Bis dahin sage ich ciao, vielen Dank und liebe Grüße. Eure Mama über Nacht.